Gott ist gegenwärtig und so feiern wir in seiner Gegenwart Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, im Namen Gottes des Sohnes und im Namen Gottes des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr da seid. Wir sind hier, um Gott zu begegnen. So steil es klingt, dafür sind wir hier, Gott zu begegnen. Eine erste Spur legt der Wochenspruch. Da schreibt Paulus an die Christen in Rom: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist so wichtig, ich sage es nochmal. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, nicht als wir angefangen haben, endlich ordentliche Leute zu werden, sondern als wir noch Sünder waren. Bitte schlagen Sie Psalm 25 auf, das ist die Nummer 713. König David sagt in diesem Gebet: Gott, ich habe gerade eine harte Zeit. Bitte lass nicht zu, dass ich in dieser harten Zeit kaputt gehe, weil nichts anderes heißt, dieses Zuschanden werden, was wir da gleich beten werden. Das ist so ein Gebet, in das man sich reinfallen lassen kann, wenn uns selber die Kraft fehlt, mit eigenen Worten zu beten. Und so sprechen wir es im Wechsel, Psalm 25 in ganzen Versen. Nach dir, Herr, verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich.
Lass mich nicht zuschanden werden, denn keiner wird zuschanden, der auf dich wartet.
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.
Der Herr ist gut und gerecht, darum lässt er Sünder den Weg.
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Sieh an meinen Jammer und mein Elend, und vergib mir alle meine Sünden. Wir beten weiter. Herr, unser Gott, wir erinnern dich an deine Barmherzigkeit und daran, dass du versprochen hast, uns zu helfen. Und so kommen wir zu dir mit dem Unfrieden dieser Woche und mit den Fragen unseres Lebens. Bitte vergib uns, dass wir aneinander und an dir schuldig geworden sind. Bitte zeige uns Wege zu einem neuen Leben. Wir bitten dich, zeig uns ehrlich, wie es um uns steht, und lass uns ehrlich sein mit dir. Wir bitten dich, wirke in uns, dass wir deine Stimme hören und so gestärkt und getröstet unsere Wege gehen. All das können wir bitten, weil du, Jesus, uns den Weg zum Vater weißt. Vielen Dank dafür. Amen. In der Stille beten wir weiter und sagen Gott, was uns bewegt. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Wir setzen uns und hören das Musikteam.
Schriftlesung aus Hebräer 11, die Verse 8 bis 13. Und ich lese aus der Guten Nachricht Übersetzung. Weil Abraham Gott vertraute, gehorchte er, als Gott ihn rief. Er machte sich auf den Weg in ein Land, das er als Geschenk bekommen sollte, und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er ging. Weil er Gott vertraute, lebte er in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte, als ein Fremder. Mit Isaak und Jakob, die dieselbe Zusage bekommen hatten, lebte er in den Zelten. Denn er wartete auf die Stadt mit dem festen Grund, die Gott selbst entworfen und gebaut hat. Weil Abraham Gott vertraute, bekam er die Kraft, Vater zu werden, als er schon alt war und seine Frau Sarah eigentlich keine Kinder mehr bekommen konnte. Er verließ sich darauf, dass Gott seine Zusagen halten würde. So bekam dieser eine Mann, der fast schon tot war, so viele Nachkommen, wie es Sterne am Himmel oder Sandkörner am Strand des Meeres gibt. Abraham, Isaak und Jakob sind im Vertrauen auf Gott gestorben. Sie selbst haben nicht bekommen, was Gott versprochen hatte. Aber sie sahen es aus der Ferne und freuten sich darauf. Sie sprachen offen aus, dass sie nur Gäste und Fremde auf der Erde waren. Wir singen das Lied, wenn wir in höchsten Nöten sind, die Nummer 366, die Verse 1, 2, 6 und 7.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns Worte aus Römer 5, um die es heute gehen wird. Römer 5, Verse 1 bis 5. Wie geht es eigentlich mit dem Frieden mit Gott? Und was hat das für Folgen, wo Gottes Friede auf unser Leben trifft? Paulus schreibt: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zur Gnade Gottes, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung und Bewährung bringt Hoffnung. Und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Alles hat so gut angefangen. Alles war so gut damals im Garten Eden mit Adam und Eva. Gott hat den Menschen gemacht und sagt, ihr seid prima, ganz großartig. Und damit es seinen Menschen weiterhin gut geht, pflanzt Gott einen Garten, eben dieses Eden, voller Bäume mit Früchten, die man dann essen kann. Und er selber wohnt dort auch mittendrin. Also irgendwo zwischen Nashorn und Schattenmorellen und was da sonst noch so rumsteht und rumfleucht, wohnt Gott mit seinen Menschen. Das war ihm wichtig. Gott und Mensch haben die gleiche Adresse. Also so unterm Baum 2, Garten Eden oder so. Also Gott und Mensch ganz nah beieinander. Und als Gott am Ende seiner Schöpfung, am ersten Samstag dieser Welt, durch den Garten guckt, sagt er, ist sehr gut. Und er macht Pause mit seinen Menschen. Und mir ist aufgefallen, Adam und Eva waren da ja auch schon da an diesem ersten Ruhetag. Ich habe da nie so ganz groß drüber nachgedacht, aber mir ist aufgefallen, die sind ja auch da. Gott macht Pause und der Mensch mit ihm, um nicht zu sagen, Gott und Mensch machen zusammen Pause. Was für ein friedlicher, was für ein großartiger Moment muss das sein, wenn Gott und Mensch sich gemeinsam einen freien Tag nehmen. Später in der Bibel, im 3. Kapitel im 1. Buch Mose, heißt es dann, Gott geht im Garten spazieren. Wie großartig. Ich weiß nicht, ob Sie so der Spaziergang-Typ sind oder ob Sie sagen, naja, also jetzt bloß draußen im Kreis laufen, damit man draußen war und im Kreis laufen, ist das nicht so meins. Vielleicht ist da irgendwie eher Mountainbiken dran oder Sie gehen in den Wald Holz machen oder so. Ich habe keine Ahnung, was Sie in Ihrer Freizeit machen, damit es Ihnen gut geht. Aber ich schlage dieses Gedankenexperiment vor. Was wäre, wenn Gott mit Ihnen an Ihrem freien Tag genau das tun wird? Ich habe Gott nie gefragt, ob er Ligretto spielt oder vielleicht Siedler von Catan. Aber wir lesen da, Gott macht gemeinsam Freizeit mit seinen Menschen. Und ich stelle mir vor, wie gut das Adam und Eva getan haben muss, mit Gott Zeit zu verbringen. Wie gut ging da alles los? Wie großartig war das? Und wie tragisch geht's weiter? Nicht nur die Kinderkirche fragt sich heute, wie etwas wieder gut werden kann. Das ist das Thema drüben. Die haben sich jetzt gerade so ganz leise rausgeschlichen. Auch bei uns ist heute die Frage, wie wird etwas wieder gut? Wie wird das gut, was damals im Garten kaputt gegangen ist? Nämlich die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Ausgangssituation ganz am Anfang. Gott und Mensch haben die gleiche Adresse, wohnen beieinander, verbringen gemeinsam Zeit. Wie tragisch geht's doch weiter? Adam und Eva sagen sich, na, das ist dieser eine Baum mitten im Garten. Das einzige Gebot Gottes, esst keine Früchte von diesem Baum. Und sie tun es eben trotzdem. Sie sagen, Gott, wir wissen es besser als du. Wir wollen ohne dich, wir wollen selber groß sein. Und da zerbricht was zwischen Mensch und Gott. Und Adam und Eva ist es zu Recht peinlich. Und sie laufen davon und verstecken sich. Aus dieser Freizeit mit Gott, aus dieser vertrauten Nähe, wird ein menschliches bloß weg hier. Weg von Gott, weil es mir so peinlich ist. Und nicht nur das, auch zwischen Mensch und Mensch wird es kompliziert. Die Vertrautheit zwischen Adam und Eva bricht. Sie schämen sich, sie ertragen es auch miteinander nimmer. Ich glaube, das ist genau das, was unsere Welt heute prägt. Wir sind weit weg von Gott und wir ertragen es nicht mehr beieinander. Die Welt ist ein gefährlicher Ort geworden, weil Adam und Eva aus diesem Garten Eden rausfliegen. Gott sagt, ihr müsst hier vor die Tür. Und der Mensch hat allen Grund, Angst zu haben. Seitdem Kain Abel erschlägt, herrschen eben auch Mord und Totschlag und Trauer auf unserem Planeten. Und auch vor Gottes Zorn lohnt sich's, Angst zu haben. Dann macht die Bibel kein Geheimnis draus. Vor diesem gerechten Gott, der sagt, ihr Menschen, was ihr da macht, das geht nicht. Das ist die harte Bestandsaufnahme, die erstmal notwendig ist. So ist die Situation. Gott hier, der Mensch da, mit allen schlimmen Folgen, die wir kennen. Wir sind Feinde Gottes, sagt die Bibel dazu. Sagt, da ist Sünde, da ist Trennung von Mensch und Gott. Und der Wochenspruch sagt dann, wir haben es gerade vorhin gehört, Gott hat uns seine Liebe gezeigt darin, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott sieht diese Situation nach dem Rauswurf der Menschheit aus dem Paradies und sagt, damit will ich mich nicht zufrieden geben. Ich habe alles Recht zu sagen, ihr Menschen hattet eure Chance, jetzt müsst ihr ohne mich klarkommen. Was sagt, damit will ich nicht zufrieden sein. Und er schickt Jesus in diese Welt, damit er dieses Trennungs-, dieses Beziehungsproblem löst. Weil alles, was bei uns schwierig ist und nicht läuft in unserer Beziehung mit Gott und auch untereinander, hat da ganz am Anfang der Bibel, in diesem dritten Kapitel, in diesem Text, den wir Sündenfall nennen, seinen Ursprung. Na, da im Garten war alles prima, die haben sich wohlgefühlt zwischen Nashorn und Giraffe und den ganzen Bäumen. Die hatten da ein gutes Leben mit Gott. Die Probleme gehen da los, wo der Mensch aus der Nähe Gottes rauskommt und sich selber überlassen bleibt, weil er selber nach sich gucken muss und nichts übrig bleibt, außer halt doch, dass jeder nach sich selber guckt, notfalls auch auf Kosten anderer. Wenn wir das verstehen, dann merken wir, warum Paulus an dieser Frage, wie ist es mit Gott und den Menschen, so viel lang rummacht. 4 Kapitel lang im Römerbrief erzählt er uns, warum alle Menschen schuldig sind und wie wir wieder zurück in die Nähe Gottes kommen, weil er sagt, dafür sind wir gemacht. Das ist das, wie Leben gut wird. Und weil er sagt, wir müssen das grundsätzliche Problem behandeln und nicht die Folgen davon. Mir ist eine Begebenheit eingefallen, die das ein bisschen deutlich macht. Ich habe vor einigen Jahren, ein halbes Jahr während dem Studium, mal in einer Fabrik gejobbt. Da haben wir Autoinnenfilter gebaut mit großen Kantenleimanlagen hier aus der Gegend und auch mit großen Spritzgussmaschinen, die auch hier aus der Gegend waren. Also ich habe dann im Nachhinein festgestellt, ich kenne Schopfloch eigentlich schon ein bisschen, ohne es zu wissen. Wir haben Autoinnenfilter gebaut. Und ein Mann aus meiner Schicht war Michael. Michael war aus Russland. Ein Bär von einem Mann, riesig groß, unglaublich, Oberarme wie andere und Oberschenkel. Faszinierender Kerl. Und der hat wie kein anderer Spritzgussmaschine 3, SG3 in diesem Werk in Kaiserslautern bedienen können. Das ist eine große Maschine, da läuft von einer großen Bahn von über 2 Meter Breite eine lange Bahn Fließstoff, also nicht gewebtes Synthetikmaterial, in diese Maschine rein, wird da zu einem Filter verarbeitet und kriegt einen Spritzgussrahmen. Und hinten kommt der fertige Filter dabei raus. Wenn diese große Rolle von Fließbahn irgendwann leer ist, muss da ein Nachschub drauf, ist klar, damit die Maschine weiterlaufen kann. Und dafür gibt es einen Kran. Also Michael hat immer mit dem großen Kran die nächste Fließbahn genommen, in die Maschine reingewuchtet, konnte sie aber nicht wieder weiterlaufen lassen, bevor er nicht die alte Stahlrolle, wo bis gerade eben ja noch Material drauf war, raus war. Es gab aber nur einen Kran und der war ja gerade belegt, darum hat er die immer von Hand da rausgewuchtet. Stahlrohr, 2 Meter noch was lang, ich weiß nicht, 40, 50, 60 Kilo schwer, abartig, aber er konnte das und er war so ein bisschen stolz drauf. Wer anders hätte wahrscheinlich irgendwie da sich überlegt, wie das anders laufen kann, aber er hat das Teil halt immer auf die Schulter gewuchtet, rausgezogen und irgendwo in die Ecke geworfen und das alles so schnell, dass die Maschine weiterlaufen konnte. Also da gab es keinen Stopp zwischendrin und das hat er 8 Stunden am Tag gemacht. Teilweise 8 Stunden in der Nacht, wenn er Nachtschicht hatte. Sehr beeindruckend, Michael. Irgendwann hat er gemerkt, ja, mein Rücken tut so ein bisschen weh, war ihm aber egal. die Zähne zusammengebissen, weitergemacht, wollte ja da Gas geben auf der Arbeit. Manchmal finde ich mich da so ein bisschen drin wieder, sie bestimmt gar nicht. Wollte Gas geben auf der Arbeit, Rückenschmerzen waren egal. Bis irgendwann die Bandscheibe gesagt hat, guter Mann, so nicht. Es geht nicht mehr, die Rückenprobleme wurden so arg, dass er nicht mehr arbeiten konnte. Der arme Kerl. Das hat ihn ziemlich beschäftigt, war vor meiner Zeit dort, weil er erzählt, es war ihm wichtig, gute Arbeit zu machen. Es war ihm wichtig, dass es läuft und dass er Sachen hinkriegt im Leben. Dieser Bär von Mann aus Russland, der es doch einfach nur gut machen wollte. Wenn er sich jetzt gesagt hätte, naja, ich beiß halt weiter die Zähne zusammen, das hätte an seinem Problem nichts geändert. Das Problem ist ja die zu viele Belastung, das viele Gewicht, was er auf der Schulter hat, die ganze Zeit beim Arbeiten. Zähne zusammenbeißen hilft irgendwann nicht mehr. Wir merken, wir müssen zum Kern des Problems, zum Anfang zurück und da was ändern, damit es hinten besser wird. So ist es auch im Römerbrief. So sagt Paulus, wir können entweder immer an den Ergebnissen vom Problem rumarbeiten oder wir gehen zurück dahin, wo das alles angefangen hat. Und Paulus sagt, alles angefangen, der ganze Ärger, den wir hier haben, das ganze Problem, unsere Entfremdung von uns selber und von Gott, die Probleme, die wir mit unseren Mitmenschen haben, all das kommt daher, dass die intakte Beziehung zu Gott da am Anfang zerbrochen ist. Und Paulus sagt, kümmert euch doch um das grundsätzliche Problem. Guckt doch da, weil von dort aus kann es dann gut werden. Also wie bei Michael. Die schwere Last muss von der Schulter runter und nicht mehr Schmerzmittel und mehr Zähne zusammenbeißen. Paulus sagt, das, was hier zwischen uns nicht funktioniert, das liegt daran, dass diese Welt weit, weit weg ist von Gott. Und wenn es wieder klappen soll miteinander und mit uns selber, mit Gott, dann muss hier was anders werden. Das schreibt Paulus 4 Kapitel lang im Römerbrief, bevor wir dann mit unserem Text einsteigen und sagt, dass wir nun gerecht, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden. Das ist erledigt, weil es Jesus so wichtig war, auf diese Erde zu kommen, weil Gott von sich aus gesagt hat, diese Beziehung soll wieder gut werden. Und da wird dann Frieden. Da ändert sich für uns was in unserem Herz und auch im Leben mit unseren Mitmenschen. Wenn wir uns also überlegen, wie kann Frieden werden in unserer Welt und in unserem Herzen, in unseren Familien, am Arbeitsplatz, dann ist die Frage nach Paulus, wie stehen wir eigentlich zu Gott, wie ist mit uns und Gott? Weil dort geht die ganze Sache los, da entscheidet sich's. Hier sagt Gott, da muss die Sache gut werden. Und dann wird es auch in allen anderen Bereichen was. Diejenigen unter euch oder unter Ihnen, die den Herrn der Ringe kennen, kennen dieses Prinzip. Der eine Ring, der muss zurück in den Berg, wo er geschmiedet wurde. Und nur da kann sich das Problem lösen. Also zurück dahin, wo es eigentlich drauf ankommt. Die Beziehung mit Gott, die soll wieder in Ordnung kommen. Und das ist so stark, das ist so großartig, sagt Paulus, dass es uns das auch im Alltag stark macht. Wenn wir lesen weiter, diese lange Kette von Dingen, die einem da passieren kann. Ich lese es nochmal vor. Paulus sagt, wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld bringt Bewährung und Bewährung bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Da haben wir das zu Schanden werden, dieses Kaputtgehen von vorhin aus dem Psalm wieder. Zwei Sachen also heute. Erstens, wie ist es mit unserer Beziehung zu Gott? Herzliche Einladung, das zu klären. Herzliche Einladung zu einem Ja. Da sagt Jesus, melde dich doch einfach mal bei mir. Bitte komm in meinen Schlamassel rein. Mach's da gut. Und zweitens, herzliche Einladung mit Paulus, die Schwierigkeiten in unserem Leben ganz anders zu sehen. Nämlich so. Paulus sagt, am Ende aller Tage, da kommt eine Ewigkeit im Himmel auf alle zu, die an Jesus glauben. Und da wird vieles, was euch heute hier plagt, kein Thema mehr sein. Da wird es kein Leid, keine Tränen mehr geben. Und das ist wichtig und gut, aber mehr noch, auch heute und hier und jetzt schon, nimmt Gott den Schwierigkeiten die Macht, weil er sagt, das ist Training. Gott sagt, die Schwierigkeiten, die haben keine Macht mehr, die machen euch nur fitter für das, was vor euch liegt. In Römer 8, Passhalten weiter hinten, sagt Paulus, wir wissen, dass alle Dinge, denen, die Gott lieben, zum Besten dienen, zum Guten dienen. Gott macht aus den ganz, ganz dunklen Sachen, aus den Schwierigkeiten, immer noch was. Gott trainiert seine Leute, er macht sie fit. Ich habe mich vor einer Weile mal, eine ganze Weile schon her, auf einen Marathon vorbereitet, den ich laufen wollte, aber dann nie gelaufen bin. Die Trainingseinheiten im Regen und wenn ich schon zu lange unterwegs war, die waren oft die wichtigen. Weil ich da gelernt habe, weiterzulaufen, auch wenn ich keinen Bock mehr habe, weiterzulaufen, wenn es wehtut und wenn mir kalt ist. Das wären die Sachen gewesen, die im Wettkampf geholfen hätten. Wir merken, Schwierigkeiten können auch positive Folgen haben, können uns auch weiterbringen. Ich sage ganz absichtlich können, ich sage nicht, ist immer so. Und das Bild hat da eine definitive Grenze, dass Gott uns nicht bedrängt. Ich sage jetzt nicht, Gott kommt und drückt uns irgendwas rein, damit wir irgendwann dann, nein, die schlimmen Sachen, die passieren von ganz allein, da braucht man jetzt nicht drüber nachdenken, ob Gott uns eins reinwirkt. Aber wo das Leben uns eins reinwirkt, sagt Gott, das hat nicht die Macht, das ist nicht groß genug, um euch kaputt zu machen, weil ich auf euch aufpasse. Und hinterher, wenn ich euch durchgetragen habe, dann werdet ihr merken, ich war bei euch. Ich mag nochmal zu Michael kommen, um das deutlich zu machen, damit wir merken, was Paulus da eigentlich will und sagt, dieser Bandscheibenvorfall, der war schlimm für ihn und ich verstehe das. Hat gut gearbeitet, hatte dafür immer den Respekt in seiner Schicht. Niemand konnte diese Maschine so fahren wie er. Wenn ich mir vorstelle, dass mir eine Sache genommen wird, die mir wichtig ist, die dafür sorgt, dass ich mich gut finde, dass ich in den Spiegel schauen kann morgens, dann verstehe ich, wie bitter das gewesen sein muss für diesen Mann. Stellen Sie sich vor, Ihnen wird Familie oder Erfolg genommen oder was Ihnen wichtig ist, ich weiß es ja nicht. Das sind harte Fragen, das ist schlimm und das war schlimm für Michael. Nun war er Christ und hat mir in gebrochenem russischem Deutsch gesagt, weißt du Manuel, weißt du, das war mir wichtig, es hinzukriegen. Wollte ich immer, aber da ist Gott in meinem Leben und er hat gesagt, du bist wichtig, unabhängig davon, wie gut die Maschine läuft, egal wie gut es läuft. Da hat er Freiheit drin gefunden, das hat ihn irgendwie entspannt, das hat sein Leben verändert. Und faszinierenderweise hat er es erst gelernt, als es ihm mit dem Rücken nicht mehr gut ging, hat er gesagt. Da hat einer in seiner Situation mit seinen Problemen, mit seinen Schwierigkeiten Frieden gemacht, weil Gott in diesen Schwierigkeiten bei ihm war. Heute steht die Maschine eine Viertelstunde, wenn er diese große Stahlrolle auswechselt. Michael geht's prima, der Firma immer noch gut. So schlimm war es nicht. Aber er arbeitete als veränderter Mensch. Mir ist es lang gar nicht aufgefallen. Ich hatte ab und zu mal in seiner Ecke in der Fabrikhalle zu tun, da bei der Spritzgussmaschine 3 in Kaiserslautern. Und ich war eigentlich immer gern da, weil dieser Mann, ohne faul zu sein, unglaublich entspannt war, weil es nett war, mit dem arbeiten. War gut da vorbeizukommen, kurz zwei Sätze zu wechseln und auch wieder weiterzugehen. Ich war gern da. Ich glaube, weil dieser Mensch in seiner Krise, in seiner Bedrängnis, in seiner Schwierigkeit von Gott berührt worden ist und dabei eben was anderes geworden ist. Wir merken, die Bedrängnisse, die Schwierigkeiten sind gar nicht per Definition sofort weg. Auch das gibt's. Und herzliche Einladung dafür, in aller Motivation zu beten. Michael hat gesagt, mein Rücken ist immer noch schwierig und ich muss immer noch aufpassen. Aber ich bin getragen. Wenn heute Schwierigkeiten kommen, dann gucke ich das anders an, weil ich weiß, damals hat Gott mir geholfen. Damals war es furchtbar, aber ich habe in dieser Schwierigkeit gelernt und Gott hat sich mir darin gezeigt. Und drum, wenn heute Schwierigkeiten auf mich zukommen, kann ich anders damit umgehen, egal ob es die Bandscheibe ist oder was auch sonst. Was haben wir gemacht? Wir haben dann einen kurzen Moment geguckt, wie war es damals im Paradies, und haben gesehen, das war großartig, weil Gott und Mensch beieinander waren. Wir haben gesehen, was es für schreckliche Folgen hat, wenn Gott und Mensch getrennte Wege gehen, und haben an Michaels kaputtem Rücken gelernt, dass wir zurück müssen zum Ausgangspunkt vom Problem, wenn es gut werden soll. So wie er halt eben nimmer jetzt die große 60 Kilo Stahlwalze von Hand und viel zu schnell in der Gegend rumwuchtet. Wer Frieden mit Gott hat, der wird anders, der wird ruhiger, der wird entspannter leben und es wird spürbar sein, so wie damals in dieser Ecke in der Fabrikhalle mit Spritzgussmaschine 3. Und wer diesen Frieden Gottes kennt, der kann anders mit seinen Schwierigkeiten umgehen. Und das hat heute schon Folgen. Wir können dann das, was uns passiert, was uns widerfährt, was uns hilflos macht, als Training, als Lernmöglichkeit, als Chance sehen, wenn wir einen haben, der uns da Frieden gibt, wo unsere Möglichkeiten aufhören, wo unser Latein am Ende ist. Nochmal Michael, er sagt, in der schlimmen Krankheit, da habe ich gemerkt, dass ich nicht nur dann wertvoll bin, wenn ich was Tolles hinkriege, weil ich Frieden mit Gott kennengelernt habe, habe ich in diesen Schmerzen irgendwann Frieden gemacht mit der Krankheit. Und das hat der Krankheit die Macht genommen. Sein Glaube hat sich bewährt, sein Glaube hat ihn durchgetragen. Heute sagt er, Gott, damals hast du mir geholfen, auch heute wirst du mir wieder helfen, wenn irgendwas Schwieriges kommt. Bedrängnis hat Geduld bewirkt bei ihm. Geduld hat sich bewährt. Der Glaube hat sich in der Geduld bewährt. Und es gibt ihm heute Hoffnung. Gut möglich, dass das viel zu steil ist für manchen hier. Ich glaube, das ist wahr und das bleibt wahr. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen Sie damit um, wenn es gerade viel zu viel ist? Sie sagen, jetzt auch noch das gut finden, das kann ich einfach gar nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nicht gesagt, die Bedrängnis ist super und freuen Sie sich darüber. Ich lade mit Paulus dazu ein, zu sagen, Problem ist nicht alles. Wenn es für Sie gerade viel zu viel ist, dann müssen Sie mit sich ehrlich sein, kann ich Ihnen diesen Psalm 25 ans Herz legen. Wo David in aller Ehrlichkeit sagt, Gott, du hast es versprochen, bitte halt's jetzt. Gott, du hast es versprochen, bitte halt's. Darüber raus wünsche ich Ihnen und uns allen diese Hoffnung, die vielleicht erst im Nachhinein sagen kann, Gott, wir wissen, dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Amen. Ja, manchmal sieht unser Leben so wenig friedlich aus und es ist schwer zu glauben, dass das alles damit zusammenhängen soll, dass am Anfang damals zwischen Gott und Mensch was ganz grundsätzlich schiefgegangen ist. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass es dir nicht egal war, dass du deinem Menschen, dass du uns nachgegangen bist, damit Frieden wird zwischen dir und uns. Und so bitten wir dich, dass bei uns Frieden wird, weil du bei uns bist. In Jesus, dass dadurch Wunden heilen und wir in Ordnung kommen. Herr, wo unser Leben uns schwerfällt, wo es uns bedrängt, wo uns die Antworten ausgehen, da bitte ich dich um diese Perspektive für uns, dass wir es als Training, als Vorbereitung, als was sehen können, was uns, was nicht die Macht hat, uns von dir wegzubringen, weil du alle Macht hast, uns festzuhalten. Und darum bitten wir, dass wir ehrlich mit dir beten, wie es David getan hat. Dass wir vielleicht erst im Nachhinein oder vielleicht auch heute schon sagen, Herr, wir lieben dich und wünschen uns, dass uns auch das, was uns gerade plagt, zum Guten dient. Amen. Du bist meine Zuflucht und Stärke. Wir singen das Lied im Roten Liederbuch, die 953. Wir beten. Vater im Himmel, da wo wir das nicht kennen oder sonst verloren gegangen ist, bitten wir dich um Frieden mit dir und dass du unsere Beziehung wieder heil machst, wo es zwischen uns und unseren Lieben und anderen Mitmenschen unfriedlich ist. Bitte komm du da rein und machst du da auch da hell. Hilf uns bitte. Wir brauchen deinen Frieden in unseren Familien, hier am Ort und in unserem Land. Jesus Christus, du weißt um die Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben und wo wir uns müde geschrien haben und so wenig davon sehen, dass du da bist und wirkst. Wir haben große Fragen. Aber wir haben es so nötig, wir brauchen es, dass wir Geduld lernen und dass unser Glaube sich bewährt und wir deshalb mit Hoffnung das anpacken, was du uns in die Hand gibst. Darum bitten wir dich, dass wir Kraft kriegen von dir für den heutigen Tag, für unsere Angst, für die Sorge ums Morgen, für die Dinge, die zu tun sind. Herr, wir bitten dich für die, die Verantwortung tragen in diesem Land, und wir bitten dich für uns, die wir als wählende Menschen Verantwortung tragen für die Zukunft unseres Landes. Mach du es gut mit deinen Leuten hier. Herr, bitte zeig uns Wege, mit unseren Grenzen umzugehen. Bitte tröste Trauernde und Leute, die das ganz deutlich spüren zurzeit. Segne die unter uns, die loslassen müssen, weil sie sterben. Stell ihnen Menschen zur Seite, die ihnen deinen Frieden groß machen auf diesem letzten Weg, und komm du ihnen nahe, dass sie gerettet und getröstet leben und sterben. Herr, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass auch wir klug werden. Und bitte schütze deine Gemeinde und Kirche vor falschen Kompromissen und vor liebloser Wahrheit. Bitte mach unsere Gemeinde zu einem Ort, wo Gnade und Wahrheit sich begegnen. Dein Wille geschehe. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun danket alle Gott. Lied Nummer 321. Wir singen alle drei Strophen. Thank you. einige Informationen, die ich Ihnen gern mitgeben würde. Zunächst herzlichen Dank für 82 Euro, das Opfer von letztem Sonntag für die württembergische Diakonie. Vielen Dank, dass Sie auch über Schopfloch raus Arbeit unserer Kirche und den freien Werken ermöglichen. Das ist prima. Was wir heute zusammenlegen, ist für die Arbeit der Carmel-Mission bestimmt. Auch da schon herzlichen Dank. Am Dienstagvormittag ist Gesprächskreis für Frauen, 9 bis 11 Uhr, Schopfloch im Gemeindehaus. Mittwoch um 20 Uhr findet der erste Abend des Glaubenskurses Stufen des Lebens statt. Der Abend steht unter dem Titel Anstößig leben oder angestoßen werden. Nächsten Sonntag ist gemeinsamer Gottesdienst mit der Liebenzeller Gemeinschaft oben im BZ. Ich meine 10.15 Uhr, wenn nicht, dann steht es im Internet anders. Dann so. Und am Ausgang müssten eigentlich Einladungen für Frauenfrühstück, Sunday for Family und den Seminartag mit Walter Nitsche ausliegen. Suchen Sie sich dadurch, gucken Sie, was für Sie passt und für die Menschen, die Sie treffen. Korrekt, Bibelstunde ist auch noch am Freitag. Vielen Dank. Sie merken, ich schwimme ein bisschen mit meinen Abkündigungen. Ich habe den Zettel einfach schlicht nicht gefunden und verbaselt. Darum stehe ich jetzt hier ein bisschen blank und probiere mir gerade spontan zu überlegen, was in Unteriflingen angesagt wurde und da bleibt und was ich hier aussagen darf. Danke, dass Sie mitdenken. Das ist gut. Als die Menschen, die wir sind, mit allem, was klappt und mit allem, was nicht klappt, bitten wir um Gottes Segen für die kommende Woche. Stehen auf und singen stehen. 421. Verleih uns Frieden. Und so geht in diesen Tag mit dem Segen Gottes, der Frieden gemacht hat durch Jesus am Kreuz. Und der sagt, wenn ihr mir vertraut, dann hat alle Schwierigkeit, die euch begegnet, die Macht verloren, weil ich euch festhalte. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Musik.